Jetzt sprechen wir über Literatur von Mircea Cărtărescu. Ist Jahrgang 56, stammt aus Bukarest. Und bevor der mit seinen Romanen international die Literaturwelt erobert hat, hat er sich in Rumänien schon als Lyriker einen Namen gemacht. Inzwischen gilt er längst als wichtigste Stimme des rumänischen Postmodernismus, wird sogar als Kandidat gehandelt für den Literaturnobelpreis. Also Augen und Ohren auf jetzt Anfang Oktober wieder. Unzählige Auszeichnungen hat er ohnehin schon bekommen. Den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung zum Beispiel. Den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur, den Thomas-Mann-Preis vom Berliner Haus der Kulturen der Welt, den Internationalen Literaturpreis. So, das war jetzt die Rampe und Sie können sich vorstellen, wie gespannt man ist vor diesem goldenen Hintergrund auf seinen neuen Roman, nicht nur in der Literaturwelt. Der neue ist dick, das sieht man schon von außen und er heißt Theodorus und unser Kritiker Frank Dietschreit weiß, was drinsteht. Das sind 672 Seiten, Frank, durch die du dich da durchgearbeitet hast. Und jetzt fragt man sich, wer ist denn dieser Theodorus und warum lohnt es sich, über den so viel zu schreiben?
Es lohnt sich, so viel zu schreiben, weil das ja der Traum einer Person im Grunde ist, in der sich Mythen und Legenden dann vereinen und der sich in fiktiven und realen Welten tummelt. Geboren, zumindest hier im Roman, wird diese seltsame Figur in der rumänischen Walachei Anfang des 19. Jahrhunderts. Seine Eltern gehören zur Dienerschaft eines Großgrundbesitzers, eines Bojaren. Der Vater nennt seinen Sohn Tudor erst einmal und die Mutter, die hat das aus irgendwelchen Gründen aus Griechenland in diese Walachei verschlagen. Die träumt sich mit ihrem kleinen Jungen dann immer in die Welt von Homer und der Ilias hinein und nennt ihren Sohn Theodoros. Und unter diesem Namen zieht er dann später als Jugendlicher und Erwachsener hinaus in die Welt, in die Ägäis, wird da zum Anführer einer Piratenbande. Und auf der Flucht vor seinen Verfolgern landet er irgendwann in einem Kloster und trifft dort auf einen Kassa Hailu. Der kommt aus einem äthiopischen Adelsgeschlecht und ist eigentlich auf dem Weg, Kaiser von Äthiopien zu werden. Aber dazu hat er gar keine Lust. Und deshalb tauschen diese beiden, die sich auch noch ähnlich sehen, ihre Identität. Und von Kassa Hailu wird er dann in Sitten und Gebräuchen und Sprache, Religion unterwiesen und kommt dann als Theodorus tatsächlich, wird er Kaiser von Äthiopien und besteigt diesen Thron, der sich ja auf das heilige Buch Äthiopiens, auf die Kebra Nagast gründet und bis in die Zeit von König Salomon zurückgeht, nach Judäa. Und deshalb irrlichtern wir als Leser auch noch in diese Zeit zurück. Und wir müssen deshalb auch, und das machen wir, weil wir verstehen wollen und müssen, warum dieser aus der Walachei kommende Junge, der sich zum Kaiser hochmogelt, immer die Sehnsucht hat, die alttestamentarische Bundeslade wiederzufinden, in der ja die Steintafeln der 10 Gebote liegen. Und das ist doch alles eine ziemlich wirre und verrückte und tolle Gemengelage.
Also 672 ist alles drin.
Alles 672 drin. Seiten. Und das ist noch sehr eng gedruckt.
Okay, gut, also wirklich ein bisschen Arbeit, sich da durchzulesen.
Absolut.
Wie kommt man auf diese verwegende Idee, aus einem rumänischen Bauernsohn und plündernden Seeräuber den Kaiser von Äthiopien?
Ja, da lohnt es sich dann doch einen Blick ins Nachwort mal zu werfen. Und da erwähnt der Autor einen angeblichen rumänischen Geschichtsschreiber, der angeblich mal einen Brief an Königin Victoria geschrieben hat und darin berichtet, dass es wahrscheinlich eines Tages einen jungen Mann aus der Walachei gegeben hat, der dann nebulöse Abenteuer bestanden hat und dann als Kaiser Theodorus II. Eben Kaiser von Äthiopien geworden ist. Und Cărtărescu meint nun, ja gut, das hat wahrscheinlich keine historische Grundlage, dieser Brief, aber das hätte ihm die Perspektive für diesen Roman eröffnet, an dem er dann irgendwie jahrzehntelang innerlich laboriert hat sozusagen und dann erst jetzt, und jetzt Zitat, in einer Zeit der Depression, Konfusion, Pandemien und Kriege, als ginge es mit der Welt zu Ende, habe ich schließlich die 2 Jahre gefunden, in denen ich, um überleben zu können, Theodorus geschrieben habe. Ebenso wie mein Held letztlich seinen Traum verwirklicht hat, Kaiser zu werden. Also ob es diesen Brief, ich glaube, das ist auch schon Fiktion des Autors, aber das hat ihn immerhin beflügelt, diesen seltsamen, großen Roman zu schreiben, der wirklich alle literarischen Grenzen sprengt und uns in Welten miteinander verwirbelt und entführt, dass einem beim Lesen tatsächlich wirklich manchmal ganz schwindelig wird.
Warum?
Ja, das ist dieser Detailreichtum, das ist so eine Gelehrsamkeit, so eine erzählerische Raffinesse, das fasziniert einen und treibt einen echt in den Wahnsinn. Also Geografie, Geschichte, Flora, Fauna, Krieg, Kultur, alles wird da so detailreich beschrieben, dass es auf ganz unheimliche Weise irgendwie hyperrealistisch wirkt, aber dann auch wirklich, man merkt, es ist irgendwie auch frei erfunden alles. Und dann sind wir am Hof von König Salomon, dann stolpern wir durch die Walachei, dann sind wir bei den Seeräubern in der Ägäis und folgen dieser Berufung zum Kaiser. Und das hat alles so eine, ja, fiktive, fulminante Wahrhaftigkeit und Wahrheit, dass das alles irgendwie Pirouetten schlägt. Und diesen Kassa Hailu, das sollte man sich mal vergegenwärtigen, der dann Theodoros II. Wird, den hat das ja tatsächlich gegeben in der Geschichte. Der hat versucht, Straßen zu bauen in Äthiopien und Häfen und das Land in die Moderne zu führen und ist dann irgendwie, als seine Frau gestorben ist, ist er ein bisschen verrückt geworden und zum Tyrann geworden und Massenmörder und hat sich auch noch mit den Engländern überworfen, die dann dort einmarschierten und ein fürchterliches Blutbad anrichteten. Das alles ist ja historisch verbürgt, wird hier aber zu einem wirklich irrwitzigen Roman.
Mhm. Aber wer erzählt die ganze Geschichte?
Das ist jetzt der große zusätzliche Clou. Erzählt wird es von einem Wir, das sich an ein Du wendet. Und dieses Du ist tatsächlich Theodoros, der Lebende, dann Sterbende, dann am Tag des jüngsten Gerichts wieder auferstehende Theodoros, der jetzt mit all seinen Irrungen und Wirrungen und Morden und Verkleidungen und Verwandlung konfrontiert wird. Denn es sind die sieben Erzengel offensichtlich, die vom Himmel herab auf die Erde schauen und das Buch des Lebens schreiben, für uns alle übrigens, eben auch für Theodoros. Und nun dieses Lebensbuch Gott überreichen, der da grummelnd, lächelnd, weinend über diesem Buch sitzt. Und dann merken die Erzengel, dass Gott offensichtlich nicht über den Menschen mit seinen Sünden und lichten Momenten befinden wird, sondern über das von uns mit großer Beharrlichkeit geschriebene Buch. Und wenn dieses in den Himmeln Aufnahme findet, wird es vielleicht auch auf Erden angenommen werden. Also wir müssen über dieses Buch mitentscheiden. Und ich muss sagen, es ist für mich das Verstörendste vielleicht und großartigste dieser Roman Brocken dieser Saison. Und ich muss sagen, ich habe es angenommen und heftig bewundert.
Dann erübrigt sich fast meine Frage, die sich mir noch aufdrängt, Frank. Ich habe es eingangs gesagt, Mircea Cătărescu, wir haben jetzt 25. September, wird bald entschieden. Die Köpfe rauchen schon für die Literatur-Nobelpreisvergabe. Er wird ja gehandelt als Kandidat. Nachvollziehbar für dich?
Für mich wäre es nachvollziehbar. Und die Reaktion jetzt auf diesen Roman, in Frankreich ist er ja auch schon erschienen und heftig gelobt worden. Ich könnte es gut verstehen und nachvollziehen.
Also eine unbedingte Empfehlung.
Unbedingt.
Frank Dietschreit war das über Mircea Cătărescus neues Buch Theodoros, aus dem Rumänischen übersetzt von Ernest Wichner, im Paul Zollner Verlag erschienen. 672 Seiten, 38 €. Ein E-Book gibt es natürlich auch für 29,99 €.